Wenn man zu kleinräumig denkt, werden die Probleme oft nur verschoben in andere Gebiete. Da muss ich in die Lebensweise des Wildtiers mich hineinarbeiten, um sie effizient und nachhaltig Probleme lösen zu können und dennoch die Wildtiere zu erhalten.
Wildragout. Rezepte für eine zeitgemäße Jagd. Eine Podcast-Serie des Südtiroler Jagdverbands. Juni ist's geworden. Es tut sich viel im Wald, vor allem beim Nachwuchs von Reh und Rotwild. Und gleichzeitig bricht die Ferienzeit für uns Menschen an. Dann wird der Wald zum Sehnsuchtsort und zum Freizeitpark. Ökosystem und Wirtschaftsfaktor ist er, der Wald, das ganze Jahr über. Die aktuelle 6. Ausgabe dieser Audioreihe des Südtiroler Jagdverbands widmet sich dem Zusammenspiel zwischen Wild und Wald. Und sie will, wie immer, aufklären, vertiefen und die Jagd aus der verstaubten Traditionskiste holen. Ich bin Anita Rossi, Journalistin und Podcasterin. Die Liebe zu Wald, Wiese und Berg und zu ihren Bewohnern hat mich schließlich zur Jagd geführt. Diesmal fragen wir uns, ob die Jagd tatsächlich notwendig ist, um Wildschäden zu verhindern, oder ob diese gar durch falsche Bewirtschaftung erst verursacht werden. Wie viel Schadenstoleranz haben wir und wie stark ist der Konflikt zwischen Jäger und Förstern? Wir haben uns dazu in Wien mit einer Koryphäe in puncto Wildtiermanagement und Lebensraum Wald unterhalten. Mit Friedrich Reimoser, dem steirischen Forstwissenschaftler und emeritierten Professor an der BOKU und an der Veterinärmedizinischen Universität in Wien. Er kombiniert die Fachbereiche Ökologie und Wildtiermanagement mit Naturschutz und Waldbau. Und er wird deshalb in Insiderkreisen gern als Wald mit Wildprofessor bezeichnet. Heute in seinem Ruhestand berät der überzeugte Jäger und gibt Gutachten ab. Seine Analyse der Wechselwirkungen zwischen Huftieren und Waldvegetation ist international gefragt.
Professor Reimoser, wir hören immer wieder von diesem Konflikt Wild-Wald und plappern es dann auch fleißig nach. Aber im Prinzip ist dieser Konflikt ja gar nicht richtig benannt. Im Grunde ist er ja hausgemacht, also beziehungsweise menschengemacht. Wie würden Sie diesen Konflikt jetzt auf den Punkt bringen?
Zum Wald gehören Pflanzen und Tiere und nicht nur Bäume. Obwohl oft die Forstleute nur die Bäume sehen und die Jäger nur die Tiere, im Grunde ist es ein und dasselbe Ökosystem, wo Pflanzen und Tiere in Wechselwirkung stehen. Wenn es da Probleme gibt, dann ist es immer aus der Sicht der Menschen, die unterschiedliche Nutzungsansprüche haben. Also es ist, wie Sie sagen, ein Mensch-Mensch-Problem im Grunde. Das resultiert auch daraus, dass Wildtiere und Menschen gewissermaßen auch Konkurrenten sind. Wildtiere wie das Schalenwild, Pflanzenfresser, fressen Pflanzen, die auch die Menschen wollen. Es ist also dieselbe Ressource und mehrere wollen das. Und diese Mehrfachnutzung der Landschaft, die wir ja haben, dass unterschiedlichste Interessengruppen können diese Landschaft gleichzeitig auf gleicher Fläche nutzen. Die haben unterschiedliche Ziele, die Menschen, die dort unterwegs sind. Daraus ergeben sich Interessenskonflikte. Und bei allen diesen Nutzungen in unserer Kulturlandschaft, die ja sehr von Menschen geprägt ist, werden die wildökologischen Zusammenhänge, sprich also Wildtiere und deren Lebensraum, das ist nicht nur der Wald gemeint, sondern die gesamte Landschaft, werden zu wenig bedacht. Es ist den Leuten oft nicht bewusst, welche Auswirkungen sie haben, wenn sie im Lebensraum der Wildtiere unterwegs sind.
Können wir da konkrete Beispiele nennen? Also wer sind da die Vielfachnutzer?
Ja, die diversen Freizeit-Outdoor-Aktivitäten, die immer mehr werden und wo die Menschen immer weiter hinauskommen, wo sie früher gar nicht hinkamen.
Zum Teil auch mit Skitouren.
Ja, also ja, Mountainbike und anderes mehr, Skitouren in den entlegensten Gebieten oft. Und die Förster agieren drinnen, die Landwirte agieren, die Jäger agieren, der Naturschutz hat seine Ansprüche. Und das alles in einer Landschaft, wo sich die Tiere von Freifläche in den Wald bewegen, von einem Schutzwald in ein Naturschutzgebiet bewegen. Also die Tiere sind nicht konkret abgegrenzt, wo sie sich bewegen, sondern sie laufen einmal in diesem Interessensgebiet herum, dann wieder in einem anderen Interessensgebiet, und das macht schwierig, wildökologische Zusammenhänge richtig zu interpretieren und großräumig genug zu denken dabei. Nämlich so großräumig, wie die Wildtiere sich bewegen im Jahreslauf. Rotwild bewegt sich auf viel größerer Fläche, ein Wolf auf noch größerer Fläche, ein Reh auf einer kleineren Fläche, und das muss entsprechend berücksichtigt werden. Man darf also da hier nicht zu kleinflächig denken. Das ist oft schwierig, gerade für Forstleute, wenn sie nur Forstleute sind und nicht gleichzeitig auch Jäger, spricht natürlich sehr oft eher aus österreichischer Erfahrung oder Erfahrung Deutschlands. In Südtirol ist das Jagdsystem etwas anders. Aus meiner Sicht günstiger in Südtirol, um integral zu denken. Wenn nur forstlich gedacht wird, dann ist es den Leuten oft nicht bewusst, dass es eben viel einfacher ist, einen Wald zu durchforsten, als einen Wildbestand zu regulieren. Weil die Bäume laufen nicht davon. Würde man das zusammendenken, dann könnte man auch so sagen, dass die Wildstandsregulierung, ähnlich wie die Regulierung der Stammzahl des Waldes, beides waldbauliche Maßnahmen sind. Und das muss reguliert werden in einer Kulturlandschaft. Und nur wenn der Mensch konkrete Ziele hat, die dann vielleicht wildbedingt nicht erreichbar sind, dann kann man von Schaden sprechen. Es gibt aber umgekehrt auch Fälle, leider nicht so häufig, wodurch diese Anwesenheit von Wildtieren Ziele, auch forstliche, leichter erreichbar sind als völlig ohne Wildtiere. Das ist ein interessantes Phänomen.
Konkret in welchem Ökosystem oder auf welcher Höhe, mit welchen Pflanzen passiert das?
Ja, mit Gehölzpflanzen in erster Linie. Da haben wir so ein spezielles System entwickelt, das bereits über fast 40 Jahre jetzt schon läuft, mit sehr langen Versuchsserien in verschiedensten Gebieten da im Alpenraum, mit diesem Vergleichsflächenverfahren. Also das sind Flächenpaare, Kontrollflächenpaare, eine Zaunfläche 6x6 Meter und gleich in der Nähe eine ungezäunte Fläche 6x6 Meter. Und bei Beginnen der Waldverjüngung, wenn die Pflanzen noch sehr klein sind, wird eben eine Fläche eingezäunt, die zweite bleibt zugänglich für das Wild, nur Huftiere werden ausgeschlossen, Hasen, Mäuse können rein in den Zaun. Wie wächst der Wald? Völlig ohne Huftiere, ist zwar eine unnatürliche Situation, aber als Experiment wichtig, dieser technische Trick. Ne? Und wie wächst der Wald im Laufe der Jahrzehnte? Mit normalem Wildeinfluss. Und da gibt es hin und wieder Fälle, wo kaum ein Unterschied ist zwischen innerhalb und außerhalb. Und dann wieder gibt es Fälle, wo es nur innerhalb des Zauns gut wächst und die Ziele des Försters erreicht werden und außerhalb nicht. Dann kann man von Schaden sprechen. Und da gibt aber auch Fälle, wo außerhalb des Zauns die Ziele, die forstlichen, von der Baumartenzusammensetzung, Mischungsverhältnisse, welche Gehölze dort wachsen sollen und so weiter, außerhalb man das eher erreicht, also mit Wild eher erreicht als innerhalb. Und zwar vor allem dort, wo der Wald relativ naturnah aufgebaut ist, naturnahe Waldverjüngung und die Wilddichte nicht zu hoch ist. Also völliger Ausschluss von Wild kann ebenso negativ sein wie eine zu hohe Wilddichte, je nachdem wie wildschadenanfällig das System ist. Also die Dosis macht das Gift. Wild ist nicht grundsätzlich als negativ zu sehen im Waldökosystem. Das kann sehr wohl positiv sein, je naturnäher das System, desto eher wird es positiv. Aber es darf eben nicht zu viel werden und darum muss das reguliert werden.
Wir kommen aus dieser Menschendenke im Prinzip nicht raus, weil auch der Wald, und das ist vielleicht nicht immer allen, auch mir nicht klar, im Prinzip auch als Kulturlandschaft gilt jetzt in dieser Denke. Und darum eben Eingriffe, ja, nein, wie. Es gibt in letzter Zeit positive Entwicklungen im Hinblick auf gewissermaßen eine Konfliktlösung dieses gar nicht so alten Konflikts eben zwischen ja, nennen wir es wie üblich Wild und Wald. Welche positiven Entwicklungen haben Sie festgestellt oder beobachtet?
Sie meinten, der sei nicht so alt, der Konflikt. Zunächst einmal, ich denke, der ist doch schon ziemlich alt. Der ist sicher über 100 Jahre alt, dieser Konflikt. Aber gut, die Welt besteht schon mehrere Milliarden Jahre, insofern vielleicht okay. Der Konflikt hat sich eben grundsätzlich entwickelt aus der sektoralen Betrachtungsweise. Man hat eigene Gesetze gehabt, ein Forstgesetz, ein Jagdgesetz. Beides waren dann Spezialisten letztlich, die Forstseite und die Jagdseite. Und das Gemeinsame trat in den Hintergrund und daraus hat sich ein Konflikt entwickelt. Das war auch in der Ausbildung früher so. Man hat zu wenig Rücksicht genommen auf die anderen Einflüsse sozusagen oder auf die eigenen Einflüsse in diesem System. Also Ausbildung und Gesetzgebung sind ein ganz wesentlicher Hintergrund. Mangelnde Ausbildung und sektorale Gesetzgebung sind ein wesentlicher Hintergrund für die Entstehung dieser Konflikte. Also es wurzelt im logistischen Bereich auch und im Ausbildungsbereich.
Also im Prinzip Spezialisten denken oder Scheuklappen.
Ja. Sektoral und nicht integral. Und da liegen eigentlich die Hauptursachen dieses Konflikts. Und der hat eine gewisse Tradition gehabt, dieser Konflikt. Und hin und wieder hatte ich das Gefühl, vor allem da in Deutschland unterwegs war, in Bayern und so weiter, manche wollen diesen Konflikt gar nicht missen. Diese Feindbildpflege, die es da gibt. Nicht? Das heißt nicht, du bist schuld, dass da irgendwie der Wald nicht so wächst, wie ich will. Und der andere sagt, na, du bist schuld, Förster, Jäger zum Beispiel. Nicht? Oder nur die Freizeitnutzer sind schuld oder was immer auch. Statt dass jeder seine Verantwortung mit übernimmt und seinen Beitrag zur Problemlösung leistet. Also diese Feindbildpflege, manche brauchen diese Feindbilder, die haben ja auch ihren Vorteil, weil die stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl der eigenen Gruppe. Und genau diese traditionellen Konfliktbilder scheinen sich jetzt ein bisschen aufzulösen, weil sie gesagt haben, positive Entwicklungen. Da hat die Wissenschaft durch Forschung natürlich auch bessere Ergebnisse, die objektiv das darlegt, was wie zusammenhängt und dass das nicht so einfach ist, wie sich manche vorstellen. Das ist hochkomplex und das läuft jetzt in einer positiven Entwicklung. Im amerikanischen Raum waren diese Feindbilder nie so ausgebildet. Das ist eine typisch zentraleuropäische Geschichte, würde ich sagen, vor allem auch im deutschsprachigen Raum. Es scheint die Zeit nun reif zu sein, für gewisse Trendwende. Und das freut mich, nachdem ich 50 Jahre mich bemüht habe, zu sagen, ja, arbeitet doch zusammen und schaut konkret vor Ort, was sind da die Probleme. Es gibt keine Patentlösungen, keine Patentrezepte, ihr müsst das selber analysieren, was hier die Minimumfaktoren sind und dann entsprechend mit Adaptive Management, Erfolgskontrolle weiterarbeiten. Auf ausreichend großer Fläche. Das ist ein wichtiger Punkt, kann man vielleicht noch zu sprechen.
Seit 50 Jahren beschäftigen Sie sich schon im Prinzip damit und mit möglichen Lösungen und Ansätzen, unter anderem maßgeblich mit der wildökologischen Raumplanung. Das ist sehr spannend, schon allein der Begriff. Was ist das aber?
Ja, das ist genau das, was gut anschließt jetzt eigentlich, das, was ich gesagt habe, auf ausreichend großer Fläche. Bäume, haben wir gesagt, laufen nicht davon. Die kann ich kleinflächig betrachten, einzelbestandesweise. Und wenn es um Wildtiere geht, die mobil sind, beweglich sind, saisonal andere Räume aufsuchen, Rotwild kann sehr weit gehen, auch Gams teilweise sehr weit, da muss man zuerst überlegen, ja, wo ist denn der Ganzjahreslebensraum einer Wildart? Und das können 10.000 Hektar sein, 20.000 Hektar. Wir haben so definiert, wenn mindestens 90% einer bestimmten Wildart, nehmen wir zum Beispiel Rotwild, ganzjährig im selben Areal lebt, dann kann man von einem Wildraum sprechen, das ist die primäre Managementeinheit. Ein bisschen was, bis zu 10% können aus- und eingehen, in Kontakt stehen mit Nachbarräumen, das ist genetisch wichtig für den Austausch, aber nicht mehr so wichtig für die Managementeinheit und wir wollen das aus dem Managementblickwinkel her sehen. Und da hat sich beim Rotwild gezeigt im Alpenraum, dass also diese Größen, die man zusammenschauen muss, da kann man ja dann sukzessive ins Detail gehen, aber zunächst einmal abgrenzen muss, das gilt es herauszufinden. Das kann man durch verschiedene Arten machen, kann es genetisch machen, man kann es über Beobachtung andere Kenntnisse machen. Wie hängt das zusammen? Dass man hier Beim Rotwild etwa die Mindestgrößen 10.000 Hektar sind. Die obersten Bereiche waren bei 300.000 Hektar für einen Wildraum. 10.000 bis dahin, das ist schon ganz heftig, weil man gesagt hat, das wandert alles. Nicht? Zum Beispiel der Bereich zwischen Alpen und Karpaten dort, dieser Übergangsbereich, der ist so groß. Und beim Gamswild ist das kleiner, beim Reh ist es nicht so wichtig. Aber Steinwild ist es wichtig, Gamswild, Wildschwein auch und Rotwild vor allem. Man kann diese wildökologische Raumplanung auch machen für Raufußhühner, für Birkhuhn, Auerhuhn, anderes mehr. Wildökologische Raumplanung ist für jede Wildtierart möglich, muss artspezifisch angesetzt werden. Die großräumig lebendste Art in einem gewissen Gebiet gibt den Ton an sozusagen. Und dann macht man das sukzessive runter, hat eine Planung für Rotwild, für Gamswild, für Steinwild. Schaut, welche Jagdgebiete fallen in diesen Wildraum. Und für diesen Wildraum gibt es dann eine Hegegemeinschaft. Wenn der Wildraum zu groß ist für eine Hegegemeinschaft, in Österreich haben diese, in drei Bundesländern ist die wildökologische Raumplanung jagdrechtlich verankert. Und das ist das Bundesland Vorarlberg, das sind die Pioniere diesbezüglich. Dann kam Salzburg und dann kam Kärnten. Also in diesen drei Ländern gibt es die wildökologische Raumplanung. In andere Länder sind dabei, das auch aufzubauen. Wird immer mehr nachgefragt, weil man sieht, es geht nicht. Wenn man zu kleinräumig denkt, werden die Probleme oft nur verschoben in andere Gebiete, aber nicht effizient und nachhaltig gelöst. Da muss ich in die Lebensweise des Wildtiers mich hineinarbeiten, um sie effizient und nachhaltig Probleme lösen zu können. Und dennoch die Wildtiere zu erhalten. Es ist ja nicht nur wichtig, in einem gewissen Areal, wie viel Wild im Durchschnitt, wie hoch die Wilddichte im Durchschnitt ist, sondern die Wildverteilung, saisonale Wildverteilung in einem Gebiet ist mindestens genauso wichtig, ob jetzt Schäden entstehen oder nicht. Wenn das Wild so verteilt ist, dass primär dort steht, wo am leichtesten Schäden entstehen, beispielsweise im Schutzwald, Objektschutzwald, weil es dort hineingedrängt wird, was außerhalb, wo es leichter zu bejagen ist, zu starker Jagddruck ist, dort reingetrieben wird, wo man kaum mehr hin kann, jagdlich, zumindest im Winter nicht, dann reicht ein ganz in Summe geringer Wildbestand, wenn er genau dort steht, was es am wenigsten verträgt, habe ich dennoch Schäden. Wenn ich dafür sorge, dass das Wild so verteilt ist, dass es primär außerhalb dieser Problemgebiete steht, dann muss ich wesentlich weniger stark reduzieren den Wildbestand bei tragbaren Wildschäden. Das sind alles Aufgaben der wildökologischen Raumplanung. Die Wildverteilung zu steuern. In welcher Jahreszeit brauche ich wo? Habitatschutzgebiete, Ruhegebiete. Wo mache ich Intervallbejagung? Das heißt, ich minimiere den Jagddruck. Ich mache ein paar Wochen intensive Bejagung, dann wieder mehrere Wochen Ruhephase, dass das Wild vertraut bleibt und dann wieder leichter bejagbar ist. Dort muss dann primär der Wildbestand reguliert werden, ohne dass das Wild gleich vertreibe in den Schutzwald. Und dort, wo wirklich Hotspots sind, ganz heiße Probleme, Schutzwaldsanierung und so weiter, dort braucht Schwerpunktbejagung, nötigenfalls ganzjährig. Und das ist aber gigantische Herausforderungen oft für die Jäger, wenn die das ganze Jahr auch bei Schnee und Eis irgendwo rein müssen, um da Vertreibungseffekt zu erzeugen in diesen Schwerpunktbejagungsgebieten. Die sollten nicht größer als 100 Hektar sein, sonst ist das nicht effizient. Das heißt, tut nichts und das Wild geht dann woanders hin, wo es weiß, dort ist weniger Jagddruck. Jagddruck ist hier gemeint, die Beunruhigung des nicht erlegten Wildes. Es muss so gejagt werden, dass der Jagddruck gering ist, also die Beunruhigung des nicht erlegten Wildes möglichst gering ist. Das ist Intervalljagd. Und dort, wo ich es vertreiben will, mache ich Schwerpunktjagd. Dort muss der Jagddruck hoch sein. So läuft das. Und das muss einfach gespielt werden, das Ganze. Das muss man sich genau überlegen. Und da brauche ich auch die Kooperation als Jäger mit der Forstseite und mit den Freizeitaktivitäten. Die sagen ja, ihr Forstleute, wo habt ihr das größte Problem? Wann habt ihr dort forstliche Maßnahmen vor, dass man schon rechtzeitig eventuell dort eine Schwerpunktbergung macht? Anderswo, im Tourismus sagt ja, diese Gebiete wären günstig fürs Rot. Fürs Wild oder irgendeine Wildart und bitte lasst in gewissen Jahreszeiten zumindest dort, halt euch an Wege, Anleinungsgebot für Hunde. Habt ihr woanders eine Möglichkeit zu wandern und zu gehen, aber dort bitte Ruhe. Das gehört einfach zusammengedacht. Und da kann ich mir vorstellen, dass alles diese integralen Ansätze mit einer wildökologischen Raumplanung in Südtirol leichter möglich sind, als das in Österreich und Deutschland der Fall ist, weil hier ja die Einheimischen primär auf die Jagd gehen, die kennen ja die Lage in ihren Gebieten. Die gehen dort auf die Jagd, die haben ja Ahnung, wie schaut es da aus, sind dort zu Hause. Die müssten doch das Forstliche, das Landwirtschaftliche, das Jagdliche, das Touristische quasi in einer Hand haben. Das muss doch zusammendenkbar sein, also grundsätzlich also sehr gute Voraussetzungen für so eine integrative Lösung. Wenn man wildökologische Raumplanung hätte, könnte man für den Wildraum auch die Schuss- und Schonzeiten vor allem in Intervalljagdgebieten. Was nutzt es, wenn ich eine Schonung mache, nur von einer Art, wenn du drei verschiedene Arten leben und die anderen dort weiter bejage? Die Ruhephase wirkt nicht. Die ganzen Jagdstrategien, die wir da haben, kann ich bei so einem System, wenn das nicht, die Arten nicht zusammengedacht werden, kann ich das nicht mehr machen. Also Optimierungspotenzial. Wenn aber etwas jetzt gegenspricht, gegen eine vernünftige Lösung, das gesetzlich nicht überwindbar ist oder durch Freiwilligkeit nicht umgangen werden kann, sozusagen, dann war ich immer der Meinung, und da konnte ich viele Gesetze, auch diesbezüglich Jagdgesetze in Österreich, beeinflussen, ich gehe davon aus, dass Gesetze dazu da sind, den Menschen zu dienen und nicht umgekehrt. Und wenn es gute Argumente gibt, ein Gesetz zu ändern, dann solle man das bitte tun. Das ist der Sinn eines Gesetzes. Und nicht, dass wir doch versklavt werden zu unserem eigenen Nachteil.
Laut Ihrer Erfahrung und Ihren Studien, was macht eine gute Jagd aus, gute Jäger?
Ja, gute Jäger müssen erstens einmal die Verhaltensweisen des Wildes verstehen. Und das braucht so eine theoretische Grundlage, das ist allein aber zu wenig. Ein guter Lehrmeister diesbezüglich ist wahrscheinlich das Beste und ist auch gut, wenn man als Jäger verschiedene Gebiete kennenlernt. Und nicht nur eines, weil dann wird man oft ein bisschen betriebsblind, weil was in einem Gebiet stimmt, muss im anderen nicht das Wichtigste sein. Das kann sehr unterschiedlich sein. Wie gesagt, es gibt keine Patentrezepte hier, man muss das immer anpassen, es ist zu vielfältig, die Situation. Das ist wichtig und dass ein Jäger natürlich auch Dinge weiß über waldbauliche, forstliche, landwirtschaftliche Probleme und anderes mehr. Also ich weiß nicht, wie das hier ist in der Jagdausbildung, aber bei uns wird das mehr und mehr in der Jagdausbildung, kommen auch Wildökologie drinnen, forstwirtschaftliche Aspekte, Naturschutz, das wird alles mitgelehrt in der jagdlichen Ausbildung. In der forstlichen Ausbildung fehlt es bei uns halt zumindest noch ein bisschen, dass man zum Beispiel im Waldbau auch wildökologische, die Tiere mit einbezieht, die Tiere als Standortfaktor des Waldes mit einbezieht und den Waldbau so ausrichtet, dass der Wald möglichst wenig Wildschaden anfällig ist. Das fehlt oft, weil sie es gar nicht wissen, weil sie es nicht daran denken. Nicht alle, aber manche. Also hier ist in der Ausbildung ein gewisser Nachholbedarf. Liegt in Österreich an dem Phänomen, dass wir bei der Haftung von Wildschäden haftet nur der Jagdausübungsberechtigte. Also der Jäger, der Jagdpächter oder wenn er selbst jagt, also der Eigenjagd hat, nur der haftet. Verschuldensunabhängig haftet der. Ganz egal, wer die Wildschäden wie auslöst, ob da jetzt da irgendwie extreme Störungen waren oder ob da eigentlich der Nachbar jetzt einen Fehler macht und das Wild wandert dann zum anderen, macht dort Schäden, dass der andere schuld, obwohl der Nachbar das ausgelöst hat irgendwie. Also diese verschuldensunabhängige Alleinhaftung des Jagdausübungsberechtigten ist bei uns ein totales Problem, weil das impliziert, als könne bei Wildschäden nur der Jäger schuld sein, könne nur er Verursacher sein. Das führt zu diesem Denkkurzschluss, der sich vorhin bei Forstleuten festgesetzt hat. Also man müsste die anderen Lebensraumgestalter von Wildtieren und jeder, der sich im Lebensraum von Wildtieren bewegt, betreibt Lebensraumgestaltung, bewusst oder unbewusst, und kann Wildschäden auslösen oder nicht. Diese Verantwortung gehört an alle verteilt. Und das ist ein rechtliches Problem letztlich und ein Ausbildungsproblem. Diese Zusammenhänge müssten eigentlich schon in der Grundschule gelehrt werden, dass die Leute, die Kinder, wenn sie rausgehen, wissen, was da passieren kann im Lebensraum der Wildtiere. Dass sie Bescheid wissen, da fehlen uns aber die Lehrer, da haben wir das Phänomen Teach the Teacher. Da müssen wir zuerst Tiere ausbilden, damit die es weitergehen können. Beim Biologielehrer oft sagen, das Reh ist das Junge vom Hirsch, dann wissen wir, dass das nicht richtig ankommt da draußen.
Die Geschichte mit der Rotwilddichte. Also wir haben in Südtirol, wenn man den Wildbestand insgesamt betrachtet, dann sicherlich am meisten mit dieser Art zu leiden, unter Anführungszeichen. Was könnte man oder was kann man jetzt auch mit diesem integralen Denken, was kann man denn da tun? Wie kann der Mensch eingreifen, damit wir mit dieser Rotwilddichte besser zurechtkommen?
Soweit ich mich erinnere, gab es ja früher viel weniger Rotwild in Südtirol. Und das ist so wie in der Schweiz ja mal nahezu ausgerottet gewesen und hat sich erst in den letzten Jahrzehnten wieder sukzessive ausgebreitet. Früher war es vor allem in der Landwirtschaft immer ein großer Problemfaktor. Das Rotwild, Konkurrent der Landwirte, und das wurde zum Verschwinden gebracht. In Österreich auch, und das war Zeiten Kaiserin Maria Theresia, da gibt es einen Bescheid, dass jeder Mann zu jeder Zeit so Wildschweine und Rotwild quasi in diesen ostösterreichischen landwirtschaftlichen Gebieten eliminieren, weg. Das ist auch gelungen, weitgehend. Gibt es heute noch viele Bereiche im Osten Österreich, wo es kein Rotwild gibt, was eigentlich Rotwildraum sein könnte. Rotwild kann fast überall leben. Das wissen wir. Das Rotwild könnte auch in den Großstädten leben, in großen Parks. Wenn der Mensch kein Feindbild ist und der Mensch es lässt, wie es will, sind die extrem anpassungsfähig. Wildschweine ebenso, Gamsen auch relativ anpassungsfähig und Rehe auch. Also von den Huftierarten jetzt. Ne? Beim Auerhahn ist das nicht so einfach. Beim Birkhuhn auch nicht.
Was für Möglichkeiten hat man denn da, um die Regulierung vielleicht besser in den Griff zu bekommen?
Ja, also ich muss schauen, wenn ich Rotwild, erstens mal, will ich es irgendwo haben oder nicht. Wo es eine wildökologische Raumplanung gibt, gibt es auch sogenannte Freizonen. Wildökologische Raumplanung, beispielsweise für Rotwild, gibt es Kernzonen, das ist der Großteil eines Wildraums, wo mehr Rücksicht aufs Rotwild genommen wird als bisher üblich. Wildschutzgebiete, Ruhezonen und so weiter. Dann gibt es Randzonen der wildökologischen Raumplanung, wo man Rotwild zwar toleriert, kehrt mit zum Lebensraum des Rotwildes. Und dann gibt es Freizonen, wo derzeit Rotwild nicht toleriert werden kann, obwohl es von Natur aus genauso leben könnte dort. Die Freizonen dürfen aber nicht so angelegt sein, dass es zu einer Zersplitterung von Populationen kommt, das ist klar, sondern die Freizonen haben immer nur Inselcharakter. Und so hat man schon mal eine Grobverteilung, und die Feinverteilung erfolgt dann in der Detailplanung, teilweise mit Fütterung. Zum Beispiel ist Fütterung nur dann erlaubt in diesen ökologischen Raumplanungsgebieten in Österreich, wenn sie zur Minderung von Wildschäden erforderlich ist und nur in Kernzonen, nicht in Randzonen, natürlich nicht in Freizonen. Jedenfalls muss man einen Lebensraum, wo Rotwild sich sicher fühlen kann und außerhalb von Schutzwald oder anderen Problemgebieten leben kann, muss ich vorsehen, solche Kernzonen. Das ist das Wichtigste, wenn man Rotwild will, nachhaltig, möglichst schadensfrei in die Kulturlandschaft integrieren. Und das geht uns ja letztlich immer wieder. Wir wollen Wildtiere nachhaltig in die Kulturlandschaft integrieren, mit effizienten Maßnahmen. Möglichst schadensfrei, das ist der Punkt.
Aber müssen wir überhaupt Wild regulieren? Wer sagt uns, dass wir da so eingreifen müssen?
Das ist eine wichtige Frage, weil teilweise von Tierschutz und anderen gesagt wird, lass die doch in Ruhe, die gehören doch zur Natur, die sollen sich doch selbst entwickeln, was greift sie da ein, ihr macht ja mehr Probleme als Nutzen. Diese Stimmung kenne ich, das ist aber mehr ideologisch begründet, wenn man da auf die Fakten sieht. Ist ganz klar, dass wir ja in keiner Urlandschaft leben, sondern in einer Kulturlandschaft. Und diese genannten Problemarten, Huftierarten, Schalenwildarten, sind eigentlich allesamt mehr oder weniger Kulturfolger. Das heißt, die können in unserer Kulturlandschaft viel höhere Dichten erreichen, als würde es den Menschen nicht geben. Und das wäre alles Urlandschaft mit den Prädatoren und ohne Wald, Feld, Ränder und so weiter. Also in unseren Landschaften würde der Wildbestand viel höher ansteigen, wenn man es ließe, wie es will. Wie gesagt, Rotwild geht, das baut sich auf, lebt überall, geht in die Städte, Wildschweine auch, in große Parks und lebt dort. Wir kennen das auch vom Wapiti in Kanada und Amerika, wo die nicht bejagt werden in manchen Gebieten. Da gibt es immer wieder Tote in so Parks, wenn dann die Fotografen kommen und die sich den Hirschen nähern, weil das so schöne Bilder gibt. Und der Hirsch, der schlägt halt dann einmal aus und hat da den Spieß drinnen. Und da gibt es, glaube ich, angeblich mehr Tote, oder gab es zumindest vor einigen Jahren, durch Hirsche als durch Grizzlybären. Das muss reguliert werden, sonst geht das nicht. Sonst können die Landwirte und die Forstwirte ihre Ziele nicht erreichen. Und Schutzwald können wir auch nicht sanieren. Wir müssen, ruft die Orten, also Pflanzenfresser, von denen spreche ich jetzt konkret, müssen reguliert werden. Das heißt, im Bestand insgesamt und in der Verteilung, wie bereits gesagt. Und je besser in der Verteilung achtet, desto weniger muss den Bestand insgesamt reduzieren, um schadensfrei zu werden, möglichst schadensfrei. Wir wollen aber die Tiere nicht völlig verschwinden lassen. Deswegen müssen wir etwas tun für die Tiere einerseits, aber sie können nicht überall gleichermaßen Priorität haben, diese Tiere. Das geht nicht. In manchen Dingen müssen sie halt weg, wenn sie dort gerne leben müssten. Und sie sollen auch eine gewisse, wie gesagt, zumindest in Schwerpunktbejagungsgebieten, müssen sie eine Scheu vom Menschen aufbauen. Es ist beim Wolf eine ähnliche Situation. Wenn ich dem nie etwas tue, wenn der kein Feindbild zum Menschen hat, der geht auch in Städte, das wissen wir aus Rumänien und anderen Gebieten. Das braucht ein Management. Also alle diese Wildtiere, vor allem die größeren, brauchen in der Kulturlandschaft ein Management. Und dieses Management richtet sich bei integrativer, integraler Ausrichtung an alle, die im Menschen, Nutzergruppen, verschiedenen, die im Lebensraum dieser Wildtiere aktiv sind. Und nicht nur an den Jäger.
Aus der Forstwirtschaft betrachtet gibt es ja in den letzten Jahrzehnten und wirklich jetzt zunehmend von Jahr zu Jahr merkt man es einfach auch mit freiem Auge, auch ein Laie, ein weiteres Problem, das auftaucht und das durch den Klimawandel verursacht wird. Wie kommen wir da jetzt, wie bringen wir dieses komplexe Thema auch noch rein?
Ja, dieser Klimawandel, der ja auch sich auf den Wald sehr stark auswirkt, durch Baumsterben, Borkenkäfer, Waldumbau, Notwendigkeit, Waldgrenze steigt da und anderes mehr, wird sicher nicht einfacher. Es gibt neue Herausforderungen zusätzlich, was einem rechtzeitigen Waldumbau sehr wichtig erscheinen lässt, denn genau in dieser Phase darf es nicht zu unerwünschten Entmischungen in der Baumartenzusammensetzung kommen, wildbedingt jetzt. Also Wildschäden, das ganze System wird in manchen Gebieten dadurch wildschadenanfälliger in dieser Waldumbauphase, bis das einmal richtig hochgewachsen ist. Ich brauche in Zukunft vielleicht irgendwo mehr Laubhölzer drinnen oder anderes, das muss mit hochkommen, damit es einigermaßen stabil wird, Mischwald. Ja, die müssen hochkommen können. Und da ist also von der Regulierung her jetzt der Wildbestände auf solchen Flächen besondere Aufmerksamkeit erforderlich. Einerseits wildökologische Raumplanung mit Zielprioritäten, nicht nach Gebiet, nicht überall das Gleiche, sondern genau abgliedern, aber immer im Hintergrund, wie lebt das Wild, wie sind die Ziele der Menschen unterschiedlich und dann halt Adaptive Management, immer wieder Ausgangslage objektiv prüfen, Ziele klären, wo, welche Ziele, Maßnahmenabstimmung und dann, als letzter Schritt, Erfolgskontrolle. Man braucht eine objektive Erfolgskontrolle, um zu wissen, wurden die Maßnahmen, die vorgesehen wurden, überhaupt umgesetzt? Da beginnt die Erfolgskontrolle. Wurden sie umgesetzt? Wie wirkt es sich auf die Pflanzen aus? Wie auf die Wildtiere? Und anderes mehr.
Wir machen aus Vorurteilen und Unwissen Ragout. Wildragout. Und nehmen die Jagd genauer ins Visier, gemeinsam mit Expertinnen und Experten von überall her. Ökologische Raumplanung ist also ein Begriff, dem wir noch öfter begegnen werden, wenn es darum geht, verschiedene Nutzungen des Waldes sinnvoll miteinander zu verbinden. In Südtirol ist die Situation nicht 1:1 vergleichbar mit Österreich. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl gibt es in Südtirol um gut 20% mehr Jäger, die insgesamt weniger Schalenwild erlegen. Über ökologische Zusammenhänge, Monitoring und Abschusspläne haben wir uns mit dem Wildbiologen Josef Wieser unterhalten um die Praxis in Südtirol zu beleuchten. Josef ist Zoologe, akademischer Jagdwirt und aus Passion Jäger und Fischer im Jaufental. Zum Verhältnis zwischen Forst und Jagd in Südtirol meint er.
Grundsätzlich ist es so, dass natürlich Jäger und Förster an einem Strang ziehen sollten und großteils auch an einem Strang ziehen. Man hat ja viele gemeinsame Interessen und man hilft sich auch gegenseitig. Also die Tätigkeit des Jägers unterstützt den Förster in seiner Zielerreichung im Waldbau und umgekehrt kann natürlich ein naturnaher ökologischer Waldbau auch sehr förderlich sein für verschiedene Arten wie das Auerwild.
Aber gibt es Momente, wo man sich wirklich zusammenhockt und überlegt, was sind die Interessen des einen, des anderen und wie kommen wir da zusammen?
Auf jeden Fall schauen wir nach draußen jetzt mit den großen Borkenkäferkalamitäten, also diesen Katastrophen, wie sie oft verkauft werden. Im Prinzip sind es nicht wirklich Katastrophen, sondern natürliche Prozesse. Forstwirtschaft an sich hat natürlich großes Interesse daran, dass sich diese Freiflächen dann wieder bewalden. Einerseits natürlich aus wirtschaftlicher Sicht, andererseits natürlich auch aus Sicht des Schutzes, des Schutzwaldes. Wir haben ja vor allem hier in Südtirol Siedlungen, Infrastrukturen, die unter steilen Hängen liegen. Und umso wichtiger ist hier zum Schutz dieser Infrastrukturen, dass da auch ein Wald wächst. In diesem Sinne ist es eben auch wichtig, dass man auf diesen Flächen, dass auch die Jagd hier eingreift, dem Rechnung trägt und schaut eben den Wildbestand, also punktuell auf diesen Flächen, möglichst so zu halten, dass der Wald sich auch verjüngen kann.
Gibt es im Jahreslauf sonst Berührungspunkte oder Aktionen, die man auch gemeinsam durchführt?
Natürlich, jedes Jahr gibt es die Abschussplanungen, wo eben diese Abschussquoten sozusagen festgelegt werden, Jahr für Jahr. Und dort kommen die verschiedenen Stakeholder zusammen, im Wesentlichen Vertreter der Jagd, der Forstwirtschaft und der Landwirtschaft, setzen sich an einen Tisch und versuchen eben gemeinsam Lösungen zu finden, die für alle dienlich sind. Das heißt, dass die gemeinsame Zielerreichung möglich ist und dass eben auch natürlich die Interessen der einzelnen Stakeholder auch gewahrt werden und umgesetzt werden können.
Bleiben wir bei diesen Abschussquoten und bei diesem Prozess auch. Wie kommen wir dorthin? Du hast erzählt, es gibt einen Tisch, also eine Arbeitsgruppe, eine Sitzung oder mehrere, wo wir diese Entscheidungen treffen. Aber vorab braucht es ja auch Überlegungen, Zahlen, Daten, Fakten.
Genau. Grundsätzlich muss man vielleicht vorausschicken, um was geht es bei dieser Abschussplanung, wenn wir es so nennen wollen. Es geht im Prinzip darum, wie im Wildtiermanagement grundsätzlich, um die Integration von Wildtieren in eine Kulturlandschaft. Südtirol ist eine Kulturlandschaft, von den Tälern bis zu den Gipfeln ist es eine von Menschen geprägte und genutzte Landschaft, wenn wir so wollen. Wir verkaufen es gerne als Naturlandschaft. Ehrlich gesagt, wir sind eine Kulturlandschaft. Und das ist auch gut so und das passt. Und es ist hier eben so, dass man schauen muss, Ausgleich zu finden, dass auch die Wildtiere in dieser Kulturlandschaft noch ihren Platz haben. Und dafür ist eben die Abschussplanung sozusagen ein wichtiges Werkzeug der Jagd, aber auch des Wildtiermanagements. Das muss man in diesem Kontext sehen. Im Prinzip, um hier Entscheidungen treffen zu können, braucht man eben Zahlen, Daten, Fakten. Einerseits des Wildbestandes, ganz klar, aber natürlich auch der verschiedenen Umweltvariablen, wenn man so will. Wie schaut es im Wald aus, in der Forstwirtschaft, wie schaut es in der Landwirtschaft aus, um das eben alles auf einen Nenner zu bringen.
Machen wir ein Beispiel. Schäden für die Landwirte, für die Bauerschaft, also eher im unteren Bereich, wahrscheinlich in den Apfelwiesen oder in den Rebanlagen. Wie geht hier diese Konfliktvermeidung von sich?
Also es gibt hier verschiedenste Ansätze, wenn wir jetzt eben zum Beispiel bei diesen Intensivkulturen bleiben, wie es ja im Apfelanbau oder Weinbau zum Teil sind, wo wir wirklich eben Intensivkulturen haben, wie das Wort ja eigentlich selbsterklärend, wenn wir so wollen. Und da ist es natürlich so, wenn hier Rotwild oder Rehwild zum Beispiel oder egal, auch Hasen eindringen, auch in größerer Zahl, die können dann natürlich in kurzer Zeit auch beträchtlichen wirtschaftlichen Schaden anrichten. Auf das muss man reagieren, dem muss man Rechnung tragen und da gibt es dann verschiedenste Ansätze. Einerseits natürlich werden diese Intensivkulturen ausgezäunt. Andererseits ist es natürlich auch so, dass es bestimmte Dekrete oder normative Regelungen gibt, die es eben auch erlauben, dem Jagdaufseher, also dem Berufsjäger, wenn wir so wollen, zum Teil auch der Forstbehörde, im Fall wirklich auch gezielt und schnell einzugreifen, außerhalb dieser Abschusspläne, einfach um hier wirklich Schäden so gut als möglich zu vermeiden.
Zum Beispiel beim Rehwild, das ja territorial ist, einzugreifen, weil man weiß, die kommen dann immer wieder. Das sind immer die gleichen, die daherkommen.
Genau so ist es. Und wenn ich eben verstehe, wie Wildtiere funktionieren, wie die einzelnen Arten funktionieren, dann kann ich hier eben mit gezielten Eingriffen sehr viel tun, sehr viel steuern. Ich kann da Wild auch lenken. Und das wird dann natürlich auch im Waldbau interessant, wenn es darum geht, bestimmte Flächen möglichst wildfrei zu halten. Da kann ich dann wirklich gezielt in der Planung auch eingreifen.
Es geistern ja immer wieder die gleichen Mythen, Falschurteile oder Meinungen, zum Teil auch in der Jägerschaft, aber auf jeden Fall in der Bevölkerung. Wenn man hergeht und sagt, okay, in diesem Revier oder in diesem Wald werden über Jahre hinweg sehr viele Wildschäden festgestellt. Wie geht man dann vor?
Also grundsätzlich, wann spricht man überhaupt von einem Schaden? Es ist so, der Wald und das Wild haben zusammen überhaupt kein Problem. Die leben zusammen, die funktionieren nur zusammen, ganz klar. Also es wird immer die Devise Wald mit Wild sein, anders geht es nicht. Das ist ein normales Ökosystem, ein natürliches Ökosystem. Aber natürlich, wenn wirtschaftliche Interessen da sind, dann kann man natürlich von einem Schaden sprechen, wenn ein Ziel nicht mehr erreicht wird. Und grundsätzlich spricht man mittlerweile eigentlich eher immer vom Wildeinfluss, denn das Wild wird immer einen Einfluss auf den Lebensraum haben. Das ist das Normalste auf der Welt. Es geht jetzt nur darum, ist dieser Einfluss tolerierbar im Sinne der Wirtschaftlichkeit oder eben nicht.
Also für den Menschen.
Genau, für den Menschen, für den Wirtschaftenden. Man ist in der Vergangenheit, oder eigentlich schon, wenn man will, das gibt es jetzt schon seit 50 Jahren, diesen fast schon unsäglichen Konflikt, diesen Wald-Wild-Konflikt, der nichts anderes ist als ein Mensch-Mensch-Konflikt. Das sind verschiedene Interessen, die hier aufeinandertreffen, wo man dann wirklich auch versucht hat, durch eine reine Erhöhung von Abschusszahlen punktuelle Probleme mit Wildschäden oder erhöhtem Wildeinfluss zu lösen. Eigentlich ist es wenig überraschend, dass das nicht wirklich funktioniert hat oder funktioniert. Warum? Ich muss natürlich, wenn ich ein lokales Problem habe, auch lokal eingreifen. Ich kann nicht ein lokales Problem lösen, indem ich flächig Abschusspläne erhöhe. Denn ich muss genau sicherstellen, dass auf dieser Fläche, wo eben hohes Konfliktpotenzial da ist, dass ich das dort schaue, tunlichst zu vermeiden. Da hilft es zum Beispiel nicht, wenn ich dann 50 Kilometer entfernt davon mehr Rehe schieße, da werde ich auf dieser Fläche keinen Effekt haben. Das durchschnittliche Südtiroler Jagdrevier ist 4.500 Hektar groß. Wenn wir über die Grenze schauen, in Richtung Österreich, sagen wir mal, wo wir eine andere Realität haben mit Eigenjagdrevieren, also da haben wir nicht das soziale Jagdsystem wie in Südtirol, sondern die Eigenjagdreviere, die zum Teil nur wenige 100 Hektar groß sind, da ist es wirklich kleinflächig. Bei uns ist es natürlich so, die kleinste Einheit, wenn wir so wollen, verwaltungstechnisch, ist das Jagdrevier mit 4.500 Hektar. Die nächst übergeordnete Verwaltungsebene wäre dann immer der Jagdbezirk. Wir haben 8 Jagdbezirke im Land und dann natürlich das gesamte Land. Für eine fundierte Planung, wildbiologische Planung, für Abschusspläne und so weiter, sind Verwaltungsgrenzen wurscht. Also die sind egal, ganz klar. Denn Tiere, Wildtiere, egal welche Tiere, halten sich nicht an von uns Menschen gemachte Grenzen, außer wir zäunen sie ein, denn natürlich haben sie wenig Wahlmöglichkeit. Das heißt, wir haben dann je nach Wildart angepasst, muss man verschiedene Populationseinheiten abgrenzen. Also Einheiten, wo man sagt, okay, in diesem Gebiet, zum Beispiel ein Gebirgsstock oder was auch immer, oder Haupttäler könnten solche Populationseinheiten abtrennen, sagt man, okay, man kann innerhalb dieser Einheit relativ sinnvoll Wild bewirtschaften. Und natürlich muss ich das dann aber auch herunterbrechen auf die kleinste Ebene, auf das Jagdrevier zum Beispiel, und dann eben entsprechend einen Plan für dieses Revier erstellen, der aber in einem größeren Kontext zu sehen ist. Und was natürlich auch wichtig ist, ich muss hier die jeweilige Art berücksichtigen. Denken wir an das Rehwild, das relativ kleinflächig und territorial lebt, auf, nehmen wir an, wenigen 50 Hektar, um etwas zu sagen, und da muss ich natürlich dann ganz anders planen, als wenn ich an ein Rotwild denke, das große Wanderungen von Sommer und Winter einstanden, vornimmt durch ausgedehnte Wanderungen, dem muss ich dann dort Rechnung tragen. Und das muss ich eben alles in einer Abschussplanung, die wildbiologisch und ökologisch basiert ist, berücksichtigen.
Gibt es da eigentlich wissenschaftliche Studien, die auch dabei helfen, diese Quoten zu bestimmen? Also eines ist natürlich die Geologie und die Art der Kulturlandschaft zur Zusammenstellung, aber das andere ist auch wirklich dieses Wildbiologische, das du genannt hast.
Genau, es gibt da natürlich sehr viel wissenschaftliche Literatur dazu und auch sehr gute wissenschaftliche Literatur. Interessanterweise, die Wildbiologie als solche ist eigentlich eine relativ junge Disziplin. Vor 100 Jahren kam ganz viel Wissen über das Wild, über die Jagd sozusagen, vielfach wurde das von der Landwirtschaft beeinflusst, weil man sich das eben versucht hat, so zu erklären, wie funktioniert es zu Hause im Stall, so ähnlich muss es dann auch draußen sein. Das merkt man zum Teil auch heute noch im jagdlichen Denken hin und wieder. Aber Fakt ist natürlich, die Wildbiologie als eigene Disziplin, als Teilgebiet der Biologie, wenn wir so wollen, ist relativ neu als solche. Und eben, es gibt da wirklich sehr gute Literatur mittlerweile, sehr gut wissenschaftlich basierte Literatur, die uns eben in der Abschlussplanung sehr stark hilft, um eben viele Sachen zu verstehen. Ein Beispiel wären hier ganz klar Zuwachsraten. Wenn ich wissen will, wie viel von einem Wildbestand kann oder darf ich nachhaltig nutzen, dann muss ich natürlich auch eine Ahnung haben, wie viel ist da, wie viel wächst da jährlich zu, wie viel kommt jährlich weg. Also es geht um Zuwachsraten, es geht um Sterberaten, Mortalitäten, es geht um verschiedenste natürliche Einflüsse und so weiter, die es eben zu berücksichtigen gilt. Und weil man kann nicht alles immer beobachten, da braucht es natürlich dann auch wissenschaftliche Modelle, Daten, Fakten, die das stützen, auf die man da zurückgreifen kann und das alles so versuchen kann, unter einen Hut zu bringen.
Vielleicht werden wir ein, zwei Tipps dann auch in den Shownotes zur Verfügung stellen.
Sehr gerne.
Es gibt ja eine sehr, sehr intensive Zeit im Frühfrühling und Frühling für die Jägerschaft oder für alle jene, denen Wild am Herzen liegt. Und das ist die Zeit des Monitorings. Wie funktioniert das Ganze denn?
Also natürlich, Monitoring ist ein essentieller Teil der Jagd und auch der Jagdplanung, ganz klar. Was kann man sich darunter vorstellen? Im Prinzip geht es immer darum, nach bestimmten Methoden, die relativ vergleichbar sein sollten, etwas zu erfassen. Also in diesem Fall einen Wildbestand zum Beispiel. Es ist so, dass das eigentlich nicht nur im Frühjahr stattfindet, sondern genau genommen über das ganze Jahr. Und natürlich auch wildartspezifisch. Wenn wir jetzt beim Frühjahr bleiben, ganz klassisch, da werden landesweit die Rotwildzählungen durchgeführt. Also man spricht im Fachjargon, wenn man so will, von der Scheinwerfertaxation. Das kann man sich so vorstellen, dass bereits seit 25 Jahren werden bestimmte Routen abgefahren bzw. abgegangen und dann wird eben gezielt zum Beispiel mit Scheinwerfern, mittlerweile auch mit Wärmebildkameras in Gebiete, werden die beleuchtet des Nachts, um zu sehen, wie viel Wild, wie viel Rotwild steht da. Jetzt ganz einfach ausgedrückt. Und eben über Jahre kann man dann Trends ableiten, geht es mit dem Bestand in diesem Gebiet nach oben, nach unten, bleibt er gleich und so weiter.
Natürlich werden da die einzelnen Tiere gezählt, genau. Und auch schon klassenbestimmt?
Im Prinzip ist es so, was ist wichtig? In erster Linie werden bei dieser Art der Zählung wird die Gesamtzahl ermittelt und man versucht natürlich eine grobe Unterscheidung zu machen nach männlich-weiblich. Natürlich ist es in der Nacht schwierig einerseits, zweitens müssen wir ja bedenken, genau jetzt im April, im Frühling, haben die Hirsche, die männlichen Stücke, kein Geweih mehr und entsprechend ist es oft schwierig, hier männlich und weiblich auf Anhieb zu unterscheiden, vor allem, weil man sich vorstellt, dass hier 50 Stück auf einer Wiese stehen, die dann auf einmal flüchten oder was auch immer, dann wird das relativ schwierig. Das heißt, hier geht es primär um die Gesamtzahl und natürlich, wenn man noch die Möglichkeit hat, die Geschlechter zu bestimmen, umso besser. Man muss auch bedenken, das wird dann auch wieder fehleranfällig. Also da muss man dann wissen, für was man sich entscheidet. Wenn wir übers Jahr jetzt weiterschauen oder auch jetzt noch im Frühjahr bleiben, haben wir auch eine intensive Zeit, was jetzt das Monitoring der Hühnervögel betrifft. Also hier spreche ich jetzt vom Steinhuhn, vom Schneehuhn und vom Birkhahn, also vom Spielhahn, wie man bei uns sagt.
Alle drei bejagbar?
Diese drei sind bejagbar, genau. Hingegen das Auerwild zum Beispiel nicht. Das Haselhuhn ebenfalls nicht mehr jagbar. Entsprechend haben wir hier natürlich auch leider kein flächendeckendes methodisches Monitoring wie bei den anderen drei Arten. Und eben die balzen jetzt im Frühjahr. Und da kann man eben sehr gut über bestimmte Monitoring sozusagen Methoden schauen, wie entwickelt sich diese Balz über die Jahre, wie viele Hähne sind am Balzplatz und so weiter. Da gibt es dann verschiedene Indikatoren. Schauen wir dann im Jahr weiter, kommen wir in den Bereich vom Juli. Juli ist dann ein Monat, wo sehr viele Reviere Gamszählungen durchführen, um eben auch zu schauen, wie schaut es beim Gamswild aus. Und auch hier gilt, umso großflächiger gedacht, umso besser. Ein Gamswild hält sich natürlich nicht an Reviergrenzen, sondern hält sich an Gebirgsstöcke zum Beispiel. Und da ist man dann sehr gut bedient, wenn sich Reviere eines Gebirgsstocks zusammenschließen, am selben Tag nach derselben Methodik zählen, sich nachher zusammensetzen, absprechen, was habt ihr gesehen, was haben wir gesehen, wie schaut es aus, um welche Uhrzeit waren die Tiere bei euch, bei uns, um Doppelzählungen zu vermeiden. Und dann eben zu schauen, okay, wie viel haben wir gemeinsam hier an Gamswild zum Beispiel und wie viel können wir hier wirklich nachhaltig entnehmen. Wenn man das nicht macht, wenn jedes Revier seine eigene Suppe kocht, dann wird es natürlich gefährlich, dass der Bestand auch übernutzt wird. gehen wir dann nochmal weiter in den Spätsommer, dann gehen wir wieder zu den Hühnervögeln, da wird dann in größeren Gruppen mit Hunden, mit sogenannten Vorstehhunden, werden eben wieder die Hühnervögel gezählt nach einer anderen Methodik. Dort wird dann eben versucht festzustellen, wie gut ist der Reproduktionserfolg. Das heißt, da gibt es eigens geschulte Hunde, mit denen wir dann im Gebirge unterwegs sind, die suchen zum Beispiel Schneehühner, stöbern die auf, also jagen die auf, die fliegen dann auf. Da fliegt das gesamte Gesperre, also der Familienverband, dann kann man die zählen und kann eben dann rückrechnen, wie hoch ist der Reproduktionserfolg, weil man kann natürlich die Jungtiere und die adulten Tiere unterscheiden. Und wenn wir dann noch etwas weiter in den Herbst hineingehen, dann gibt es eben auch noch Reviere, die auch noch im Oktober eine zweite Gamszählung durchführen, weil auch dort natürlich ein sehr guter Termin ist für die Gamszählung, weil die Böcke dort sichtbar sind. Man kommt Richtung Brunft, dann präsentieren sie sich, dann werden diese auch gut erfasst. Im Sommer werden diese oft weniger erfasst, weil die Elternböcke sich vor allem im Wald aufhalten und dort sehr schwierig zu erfassen sind. Und dann natürlich kommen wir in den Winter, was an sich sowieso eine ruhigere Zeit ist, wo auch der Jäger eher zu Hause bleibt, um dem Wild die Ruhe zu gönnen. Und dann würde eben im April oder dann wieder mit der Rotwildzählung alles von vorne beginnen.
Dieser Podcast wurde mit freundlicher Unterstützung von Swarovski Optik produziert. Wir machen im Sommer mit Wildragout weiter und widmen uns als nächstes der Beziehung zwischen Mensch und Wildtier, unter anderem dem Einfluss, den sämtliche Naturnutzer auf die Wildtiere haben. Jäger und Jägerinnen inklusive. Derweil aber wünschen wir allen, die einen Urlaub vor sich haben, eine angenehme Pause mit neuen Erkenntnissen. Alle Folgen kannst du natürlich auf der Homepage des Südtiroler Jagdverbands nachhören unter www.jagdverband.it. Ebenso auf unserem YouTube-Kanal. Termine und Infos findest du außerdem auf dem Instagram-Account und dem WhatsApp-Kanal des Südtiroler Jagdverbands. Die Musik hier in unserem Podcast stammt von David Frank.